Liebe Geschwister, es ist nicht das erste Mal, dass ich hier in der Christusgemeinde am Airport mit einer Predigt bei Ihnen bin, aber das erste Mal, dass wir eine so lange Anbetungsphase hatten. Wie kommt das? Weil wir ein zentrales Thema in uns schwingen hören. Angeregt durch das, was gesungen wurde und das, was gebetet wurde, in das Zentrum dessen, was uns bewegt. Was uns bewegt in unserem Inneren, was uns bewegt in unserem Glauben und auch in dem, was wir an Gefühl im Glauben brauchen und was uns bewegt zum Tun. Heilig, heilig, heilig. Wer hat's gesagt? Und wo steht's? Ja, schon mal ein paar Mal früher. Da wird es wieder zitiert sozusagen. Prophet Jesaja kriegt es zu hören von den Engeln, die um Gottes Thron fliegen und ihn anbeten. Und er reagiert und sagt nicht, super, alles klar, wunderschön, sondern er sagt, hilf mir, ich vergehe, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist die eine Seite. Es ist die eine Seite, dass die Heiligkeit Gottes, wenn wir davon eine Ahnung bekommen, uns auch deutlich macht, dass wir nicht heilig sind. Dass wir Dinge tun, die falsch sind, dass wir Dinge lassen, die notwendig werden, wären und dass wir uns angesichts der Heiligkeit Gottes manchmal klein, schuldig, manchmal sogar wertlos oder in unserem Wert eingeschränkt empfinden. Und dann kommt das mit der Offenbarung. Dann kommt das, wo am Ende der Bibel eine Perspektive eröffnet wird, dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und das heilig, heilig ihm singen. Oft schon bedacht in der Musik, oft schon vertont in einfachen, eingängigen und manchmal in großen, komplizierten Werken, Schlusschöre von Oratorien, der große Lobgesang im Himmel. Ganz eins zu sein mit Gott und all das, was uns jemals von ihm getrennt haben soll und getrennt hat, spielt keine Rolle mehr. Wir schauen dich von Angesicht in ewiger Freud und selgem Licht, heißt das in einem etwas älteren Choral, als sie eben gesungen haben. Und da hinein, in diese Zeit, bis dahin, geht es auch ums Tun und Lassen. Im dritten Buch Mose, in den Kapiteln 17 bis 26 steht das sogenannte Heiligkeitsgesetz. Eine Sammlung sehr viel unterschiedlicher Regelungen des Alten Testamentes für viele Dinge. Da steht übrigens auch drin, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ich euch gefragt hätte, wer hat's gesagt, hättet ihr sehr schnell gewusst, ja, Jesus, stimmt, aber auch der hat es schon anderswo gelesen oder in der Tora-Schule gehört. Denn es steht eben genau da. Das Heiligkeitsgesetz heißt so, weil immer wieder die Rede davon ist, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Können wir das? Nein, wir können es nicht. Wir können es erstmal nicht. Wir können nicht so sein wie Gott, und wer es sein wollte, der hätte nicht verstanden, dass das schon eine der Ursünden ist, die uns in der Geschichte vom Turmbau zu Babel sehr deutlich gemacht werden. Aber dennoch bleibt diese Aufforderung. Aber es ist eben nicht dasselbe, wenn es heißt, wir sollen heilig sein, dass wir so werden sollen wie Gott. Sondern die Grundrichtung heißt, wir sollen in unserem Tun und Lassen, wir können in unserem Tun und Lassen der großen Liebesbewegung Gottes entsprechen. Wir können uns gesagt sein lassen, was sich die Israeliten haben gesagt sein lassen: Ich habe euch erwählt, ich habe euch aus Ägyptenland herausgeführt, mit großer Kraft in das Land, und deswegen gehört ihr zu mir. Denn das ist ja das Erste, was nicht nur in der christlichen, in der jüdischen oder auch in der islamischen Religion, sondern in fast allen Religionen dieses Wörtchen heilig bedeutet: etwas, jemand ist zu Gott gehörig. Und es zeichnet unseren Glauben aus, dass dieses zu Gott gehörig zu sein ein Gottesgeschenk ist. Es zeichnet unseren Glauben aus, dass wir das nicht erst verdienen müssen. Es zeichnet unseren Glauben aus, dass wir uns dafür nicht erst in den Staub werfen müssen, sondern dass Gott uns die Beziehung zu uns Menschen von seiner Seite aus von Anfang an gestiftet hat. Ihr kennt die Formulierung aus dem ersten Buch Mose im ersten Kapitel: Gott schuf die Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er sie. Er schuf sie als Mann und als Frau. Das bedeutet, von Anfang an hat Gott diese Beziehung gewollt und gestiftet. Das gehört zu seinem Handeln an uns, an seiner Menschheit, an seiner Welt hinzu. Das geht dem Ganzen voraus. Unserem Suchen geht es voraus, unserem Wollen geht es voraus, unseren Bemühungen geht es voraus. Und es hat auch Bestand. Das haben wir vorhin auch gehört. Das war diese Stelle, wenn auch mit ganz anderen Worten, nämlich mit Worten, die uns erinnern an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Gott bleibt stehen und hält die Arme ausgebreitet. Und wir müssen es nicht, wir brauchen keine Angst zu haben, dass er sich umgedreht hätte, dass er gesagt hat, mit dem Pack will ich nichts mehr zu tun haben oder mit diesem oder jenem. Das bleibt bestehen. Warum sage ich das so eindrücklich und mit so viel innerer Power? Als ich heute Morgen aufgestanden bin vom Frühstückstisch, habe ich mich von unserem Enkel verabschiedet. Der ist jetzt so 14 Monate alt und ein wirkliches Opa-Kind. Das macht natürlich große Freude. Und was mich am meisten an ihm momentan fasziniert, ist seine Fröhlichkeit, sein Selbstvertrauen, in die Gegend zu gehen, Dinge zu entdecken, auch mal auf die Nase zu fallen, meistens aber nicht schlimm, irgendwie im Bett zu stehen, an eine große alte Pinnwand seiner Mutter zu klopfen, die noch bei uns rumsteht, dass es richtig scheppert. Abends um 9:30 ist das wenig witzig, wenn man versucht, zum zweiten oder dritten Mal ihn ins Bett zu bringen. Aber das ist eine andere Geschichte. Er erlebt sich als stark, als kräftig, als jemand, der in die Welt gehen kann. Und ich hoffe und ich bete, dass er sich davon was erhalten kann. Dass er sich etwas davon erhalten kann, dass er viel wert ist für seine Eltern und Großeltern und für unseren Gott. Und ich glaube, dass es von großer Wichtigkeit ist, für unsere innere Entwicklung im Allgemeinen, aber eben auch dafür, dass wir im Glauben gut wachsen können, dass diese Grundgeschichte, du gehörst zu Gott längst bevor du dich dazu entschieden hast und alle möglichen Sachen gemacht hast, du gehörst zu Gott. Von seiner Seite steht diese Verbindung fest. Dann freilich, mach auch was Entsprechendes. Ein paar Verse aus dem 19. Kapitel des dritten Buches Mose. Der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und dann kommt eine ganz lange Latte von guten Gesetzen, manche auch, von denen wir heute sagen würden, das sehen wir anders. Hat Jesus schon anders gesehen, Gott sei Dank? Anders als das, was da im Einzelnen steht. Im 20. Kapitel stehen Sachen, da steht in jedem dritten Satz, wenn du das und das machst, dann soll der Mensch sterben. So, aber wir sind im 19. Kapitel. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater, haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Dann kommt ein kleiner Abschnitt zum Thema, dass man nicht mit Götzen nachlaufen soll, wie man die Opfergaben essen soll, wenn man in den Tempel geht. Und dann kommt ein Teil, auf den würde ich heute Morgen noch ein bisschen intensiver eingehen. Dann kommt ein Teil, wo zu dem Tun, was der Heiligkeit Gottes und seiner großen Liebe zu uns entspricht, die Perspektive kommt: Jetzt denkt man nicht so, als ging es allen Leuten so wie euch. So relativ gut. Ich weiß, es gibt bei uns und bei euch, natürlich gibt es Grund für Einzelne und immer wieder zu sagen, es ist gerade gar nicht gut. Das meine ich nicht. Aber was diese Gesetze im Heiligkeitsgesetz sehr deutlich machen, ist, sie richten die Augen auf Menschen, die in besonderen Notsituationen sind. Und werden ganz praktisch. Wir hatten es vorhin kurz von der Ernte. Wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten. Vers 9. Warum eigentlich nicht? Man soll doch nichts umkommen lassen, hat doch meine Oma gesagt. Ja, da soll was stehen bleiben, damit die Armen kommen können und die Ähren lesen. Wer sich gut auskennt, die kennt die Geschichte von Ruth und Boas auf dem Feld. Und Boas sagt, lass noch mal ein bisschen mehr liegen für diese Frau, die da jetzt gerade aus dem Moab gekommen ist. Nehmt die in den Blick. Richtet eure Aufmerksamkeit auf die, die anders, die weniger Möglichkeiten haben als ihr selber. Weiß nicht, wie das bei euch gewesen ist. Als ich so Kind und Jugendlicher war und dann in die höhere Schule kam, da gab es Leute, die hatten mehr Bücher, die hatten bessere Farbkästen, immer von Pelikan, ich glaube nicht immer von GH, was auch schon nicht schlecht war, aber nie so gut wie Pelikan. All solche Geschichten. Es wurde sehr selbstverständlich davon ausgegangen, jedenfalls von einigen unserer Lehrer, da hat man doch. Nein, wir hatten nicht, also wir waren nicht wirklich arm, aber wir hatten es eben nicht so dicke, wie man bei uns sagte. Guckt bei dem, was er tut, sorgfältig hin auf die Bedürfnisse derer, die es nicht so dicke haben. Habt deren Interesse im Auge. Wenn ihr Erzieherinnen seid, dann schaut, ob die bei diesem Wetter Gummistiefel haben, ob die passen oder ob sie nicht passen. Und wenn sie nicht passen, dann könnte es auch sein, dass das Geld zu Hause nicht ausreicht, um neue zu kaufen. Achtet darauf. Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und dem Fremdling sollst du es lassen. Und wieder kommt diese Formel, denn ich bin der Herr, euer Gott. Immer wieder diese Rückbindung. Und mit diesem Ausdruck auch die Rückbindung an die große Befreiungstat Gottes mit dem Auszug aus Ägypten. Und wir können als Christen ruhig sagen, die Rückbindung an die große Befreiungs- und Heilstat Jesu Christi, die für unser Leben von besonderer Bedeutung ist. Also weil Gott so an dir handelt, hast du doch die Möglichkeit, das zu tun. Nicht alles für dich zu brauchen, sondern abzugeben. Und zwei Gruppen kommen in den Blick. Die Armen, das meint an dieser Stelle, so denke ich jedenfalls, zunächst einmal die Armen innerhalb der eigenen unmittelbaren Gesellschaft. Und dann kommt der Fremdling da in den Blick. Der Fremdling, das Wort, was da steht, meint die Leute, die da hingesiedelt sind, aus wirtschaftlichen Gründen, meint die Leute, die da als Schutzbürger wohnen. Die Israeliten haben selber mal als Fremdlinge in Ägypten gewohnt, genau mit dieser Bedeutung, bevor der Pharao völlig durchdrehte. Sie erinnern sich, ihr erinnert euch, es gab eine Hungersnot im palästinischen Bereich und die verbleibenden Söhne Jakobs gehen nach Ägypten, um Getreide einzukaufen, was Josef dank der Vorsehung Gottes dort verteilen konnte. Weil ihr selber einmal Fremdlinge gewesen seid im Lande Ägypten, deswegen benehmt euch anständig zu den Fremdlingen im eigenen Lande. Gemeint sind hier genau diejenigen, die ja wirklich, die aus wirtschaftlichen Gründen gekommen sind. Das ist ein bisschen schwer auszuhalten in der politischen Debatte momentan. Und dann kann man auch überlegen, wie viel man kann, aber man kann nicht sagen, die gehen uns nichts an. Das geht, glaube ich, überhaupt nicht. Und zwar vom Glauben her überhaupt nicht. Denkt daran, dass für diese Menschen auch gesorgt sein soll. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken. Ich springe hier so ein bisschen, es ist sonst, es ist einfach zu lang. Ich versuche, die Verse rauszugreifen, wo ich denke, dass sie für uns 1:1 oder mit wenig Transfer gut zu bedenken sind. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Was wegnehmen, was ihm zusteht. Und dann wird's konkret. Ja, bei mir ist es egal, wenn mein Lohn 3-5 Tage später kommt, wahrscheinlich würde mir auch 2-3-4 Monate nicht so schrecklich viel machen. Ich würde zwar nachfragen bei einer Kirchenleitung, was ist bei euch los, warum gibt es denn kein Geld, gearbeitet habe ich auch. Aber es gibt Leute, die brauchen das Geld. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Wenn jemand arbeiten muss, jeden Tag, um von einem Tag auf den nächsten zu kommen, dann sollst du das Geld am Abend auszahlen, damit er oder seine Frau oder sonst jemand am nächsten Morgen irgendwie was kaufen kann, damit sie was zu beißen haben. Und dann ist schon die Frage, wann wird eigentlich Hartz IV ausbezahlt? Und wie lange braucht denn das eigentlich, bis die Menschen das haben, was sie zum nächsten Schritt brauchen? Da wird es, ist es konkret. Du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Das meint, du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Das heißt, da geht es um solche schlichten Dinge wie Prozesskostenhilfe. Es geht darum, dass ein Staat, also dieses Du, was da angeredet wird, ist immer so ein bisschen schillernd. Es ist einmal an die, sozusagen an die Gemeinschaft derer gerichtet, um die es da gerade geht. Es hat aber auch bei Vater und Mutter natürlich denjenigen im Blick, der innerhalb einer Familie etwas zu sagen hat und dafür sorgen kann, dass die Generation davor gut versorgt wird, auch ohne dass es Rentensysteme schon gab. Also hier nochmal, du sollst den Großen nicht begünstigen und du sollst deinen Nächsten Recht richten. Ich habe gesagt, das hat auch mit Prozesskostenhilfe zu tun. Denn es macht einen Unterschied, ob ich mir 4 bis 5 große Anwälte leisten kann, um vor Gericht zu bestehen, oder ob ich alleine dastehe. Sorg dafür, dass es in deinem Land mit rechten Dingen und guter Gerichtsbarkeit zugeht. Und das bedeutet auch, dass man sich dafür einsetzt, dass solche Gerichtsbarkeit in einem Land Bestand hat. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Manchmal sieht man ja etwas, wo man mindestens meint, dass der Bruder oder die Schwester was Falsches macht. Manchmal ist man überheblich. Manchmal, wenn es einen selber betrifft und man sich falsch behandelt fühlt oder falsch behandelt wurde, trägt man so einen Hals und so einen Groll. Das sollst du nicht machen. Zurechtweisen sollst du, steht hier. Vielleicht muss man da nochmal an die Gemeinderegel in Matthäus 18 erinnern, wie das mit dem Zurechtweisen so geht. Nicht öffentlich vor der Gemeinde, sondern erstmal im Zweiergespräch und auch vielleicht möglichst entspannt. Vielleicht noch jemanden dabei, der sich auch auf die andere Seite stellt und dann darauf aufmerksam machen, was wehgetan hat, was falsch war, was ich denke. Und vielleicht auch, bestimmt auch zuhören, was der andere denn dazu zu sagen hat. Nur einfach darüber hinwegzusehen, sich überheblich dazu zu verhalten, das kann nicht unsere Sache sein. Und dann kommt's. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wer ist das eigentlich, der Nächste? Ich habe ein bisschen Hebräisch nochmal geguckt. Es ist manchmal der persönliche Freund, die Freundin, Vertraute, Gefährte, jemand, der mir nahe steht. Manchmal meint das Wort auch derjenige, der zum Volk gehört. Also in alten Lexika steht dann Volksgenosse, aber dieses Wort haben ja die Nazis auch verbrannt. Aber jemand, der dazugehört, wenn auch in einem etwas größeren Rahmen. Und manchmal meint es Mitmensch. Immer oder fast immer ist dieser Begriff Nächster mit dem kleinen Wörtchen dein verbunden. Im Hebräischen wird da so ein Zeichen hinten dran gesetzt, alles klar, das ist jetzt, geht um dich. Dieser Mensch ist in einer Beziehung zu dir, dein Nächster. Und den sollen wir nun lieben oder die. Und auch bei dem Wort für lieben gibt es eine breite Bedeutungsfülle. Eine Fülle von wirklich einer Beziehung zwischen Paaren, zwischen Geliebten, zwischen Eltern und Kindern, aber auch eine Beziehung zwischen Menschen, die weiter auseinander sind. Eine Beziehung, die voller Emotionen steckt, wo die Emotion das Wichtige ist, und eine Beziehung, wo es darum geht, das zu tun, was dieser Liebe entspricht. Und ich glaube, dass es hier eher darum geht. Da ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter eine sehr gute Entfaltung. Denn da schien ja die Grenze klar zu sein zwischen dem, der zum Volk gehört und der nicht zum Volk gehört. Und am Ende fragt Jesus, was meinst du? Wer ist diesem, der da unter die Räuber gefallen ist, zum Nächsten geworden? Wer hat sich als sein Nächster, als derjenige, der sich mit für ihn verantwortlich fühlt, entwickelt, gezeigt? Und womit hat er das gezeigt? Er hat es gezeigt, schlichtweg mit einem angemessenen Tun. Also, dieses Tun des Guten für Menschen, die uns in den Weg gestellt werden, die uns vor die Füße gelegt werden, endet keinesfalls an den Grenzen, die wir manchmal so gerne ziehen. Gegen Ende im Vers 33 wird es noch einmal konkret. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. In 2016 haben wir angefangen zu sagen, die Flüchtlinge kriegen nur noch Sachleistungen, kein Geld. Klammer zu. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Du sollst ihm Taten der Liebe tun, wie du sie dir selbst für dich wünschst. Und dann wieder die klassische Begründung, die Rückbindung an die Gottesbeziehung. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Das heißt natürlich zuerst, ihr wisst, wie es sich anfühlt. Es heißt aber auch, und ihr wisst doch, dass ich euch da herausgeführt habe in dieses Land, ihr gehört zu mir, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott schenke uns, dass uns in unserem Leben die Grundlage nie verloren geht, dass er uns trägt. Er gebe uns seinen Geist, dass wir spüren, wohin er uns führen will. Dass wir die Hoffnung auf das Leben mit ihm in seiner ganzen Fülle nicht verlieren. Und er gebe uns den Mut seiner Großzügigkeit, seiner Heiligkeit, seiner Freundlichkeit in unserem Leben mit unserem Tun zu entsprechen. Amen.